Ja, den Text, den ich habe, ist ein Text, der zu den meist provozierendsten Texten gehört, die es in der Bibel gibt, nämlich das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Er befindet sich im Matthäusevangelium, dort in Kapitel 20, Vers 1 bis 16, gehört also zum Sondergut dieses Evangelisten und lautet so in meiner Übersetzung, und das wird jetzt die Beatrice vortragen.
Direkt nochmal hier vorne. Genau, Matthäus 20, Vers 1 bis 16. Das Himmelreich ist wie ein Gutsherr, der ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er ging um 6 Uhr los, fand die Ersten an einer Sammelstelle für Tagelöhner und sagte zu ihnen: Kommt mit, für einen Denar beschäftige ich euch in meinem Weinberg. 3 Stunden später ging er wieder aus und fand andere Arbeiter und sagte zu ihnen: Kommt mit in meinen Weinberg, ich werde zahlen, was recht ist. Und ebenso tat er es um die 6. und um die 9. Stunde. Selbst eine Stunde vor Feierabend ging er und fand Leute und sagte zu ihnen: Was steht dir hier so untätig rum? Uns hat keiner eingestellt. Dann komm mit in meinen Weinberg. Da gibt es heute genug zu tun. Dann kam der Feierabend. Der Gutsherr wies seinen Verwalter an, die Tagelöhner zu bezahlen, dabei aber bei den Kurzarbeitern anzufangen und bei den Langzeitarbeitern aufzuhören. Den Kurzarbeitern bezahlte er einen Denar. Als die Langzeitarbeiter an der Reihe waren, dachten sie, sie würden automatisch mehr bekommen. Sie bekamen aber auch nur einen Denar. Da empörten sie sich und sagten: Wir haben den ganzen Tag in der Hitze geschuftet und du hast uns denjenigen, die nur eine Stunde gearbeitet haben, gleichgestellt. Das ist nicht richtig. Da pickte sich der Gutsherr einen von ihnen heraus und sagte zu ihm: Mein lieber Freund, habe ich mit dir nicht einen Denar ausgemacht? Also mach dich und geh heim. Kann ich nicht mit meinem Geld machen, was ich will? Siehst du etwa deshalb scheel drein, weil ich Gutes denen erwiesen habe, die nur eine Stunde gearbeitet haben? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein.
Ungerechtigkeiten heute. Es gibt eine Fußballmannschaft der ersten Bundesliga, die seit vielen Jahren auch Rekordmeister genannt wird. Denn wenigstens jede zweite deutsche Meisterschaft wird von ihr errungen. Gerade kürzlich wieder geschehen, am 3.5. Schaut man auf die Gagen der Spieler, so zeigt sich, dass ein Spieler wie Robert Lewandowski, einst der Bundesliga Dortmund für viel Geld abgeworben, etwa so viel verdient wie alle Spieler der Mannschaft vom SC Freiburg zusammen, der ja ein normaler, aber keineswegs schlechter Fußballclub ist. Ein Kollege an einem rheinhessischen Gymnasium hatte 7 Theateraufführungen mit Schülerinnen und Schülern inszeniert, darunter so schwierige Stücke wie Die Sonntagskinder von Gerlind Reinzhagen, Shakespeares Sommernachtstraum und Frühlingserwachen von Frank Wedekind. Aufgrund dieser Leistungen hätte er eigentlich zweimal befördert werden müssen, vom Studienrat zum Oberstudienrat. Aber er blieb Studienrat bis zu seiner Pensionierung. Man muss dazu wissen, aufgrund von Sparmaßnahmen gibt es in Rheinland-Pfalz schon lange nicht mehr die Regelbeförderung, bei der jemand nach einer gewissen Zahl von Jahren automatisch befördert wird, sondern es sind an einer größeren Schule mit 130 Lehrern nur noch 2 bis 3 Beförderungen pro Schuljahr möglich. Da warten 40 Kolleginnen und Kollegen auf wenige Beförderungen, also 5% im Schnitt. Natürlich muss abgesehen von einem reibungslosen Dienst mehr an Leistungen vorgewiesen werden und es gibt 3 Noten, befriedigend, gut und sehr gut. Man hat natürlich nur mit sehr gut der großen Ausnahmequote eine Note eine Chance und bei dieser Note gibt es dann noch ein Punktesystem von 185 bis 300 Punkten. Streng genommen besteht nur ab 270 Punkten eine reelle Chance. Nun im Falle des Kollegen mit den 7 Theateraufführungen Er hatte nie mit dieser Absicht, befördert zu werden, die Arbeit 15 Jahre vorher angefangen, aber inzwischen war er an einem Punkt angelangt, wo er anderthalbfach so viel arbeitete wie ein normaler Kollege und so hielt er es nur für gerecht, dafür befördert zu werden. Nun aber kam ein viel jüngerer Kollege, der einen Wettbewerb in Physik gewann und wurde für diesen Wettbewerb allein zum Oberstudienrat befördert. Das war vielleicht höchstens ein Siebtel, eher nur ein Fünfzehntel von dem, was dem Ausmaß der Theaterarbeit entsprach. Zumindest früher galt in England die Regel, dass zwar ein englischer Thronfolger normalerweise in jüngeren Jahren studierte, natürlich in Cambridge, am Trinity College, wo Charles studierte, nämlich Archäologie und Anthropologie, die Lehre also vom Menschen in soziologischer, religiöser, medizinischer, philosophischer und anderer Sichtweise. Später dann noch Geschichte. Er machte 1970 seinen Bachelorabschluss, 1975 den Master of Arts. Er brauchte aber keine Examina abzulegen, weil die Prüfungen automatisch als bestanden galten. Da ich mir hier nicht ganz sicher bin, ob das heute noch gilt, so stimmt auf jeden Fall das Folgende. Der letzte deutsche Kaiser Wilhelm II., der bekanntlich für den Ersten Weltkrieg voll verantwortlich war und deshalb auch nachher abdanken und ins belgische Exil gehen musste, besuchte niemals eine normale öffentliche Schule, sondern er bekam von denselben Lehrern, die morgens an einem Gymnasium in Kassel unterrichteten, wahrscheinlich mit nur halbem Deputat, nachmittags privaten Unterricht. Dennoch war und blieb er nur ein mittelmäßiger Schüler. Gerechtigkeit ist mir selbst ein Herzensanliegen. Ich habe mich schon darüber geärgert, als ein Mitschüler, der normalerweise hätte von der Schule abgehen müssen, aus der Parallelklasse, weil er in der Oberstufe ein zweites Mal sitzen zu bleiben drohte, was nicht geht. Was passierte, da er sehr reiche Eltern hatte, Multimillionäre, die steckten ihn auf ein teures Internat, das 5.000 Euro pro Monat kostete, wo er dann sein Abitur natürlich mit Leichtigkeit bekam. Oder ein anderer Schüler, dessen Mutter war Schulelternsprecherin und der drohte mit 2,5 in Deutsch und Latein sitzen zu bleiben. Aber dann bescheinigte ihm sein Hausarzt, nachdem er einen Deutschaufsatz mitgeschrieben und ein 5 bekommen hatte, er habe durch die Einnahme bestimmter Medikamente von der Arbeit, vor der Arbeit unter Drogeneinfluss gestanden. Er durfte die gleiche Arbeit ein zweites Mal schreiben und erhielt eine 4. Damit war seine Versetzung von der 11 zu 12 möglich. Das alles sind Ungerechtigkeiten, die es nicht geben dürfte, da alle Menschen gleich sind und keiner bewusst bevorzugt werden darf. Der Rekordmeister, der mit einem riesigen Vermögen alles ehrlich verdient, sagen seine Fans natürlich, aber das hebt die Ungerechtigkeit nicht auf. Der also die allerbesten Fußballspieler einkauft, einen Harry Kane, einen Robert Lewandowski, einen Michael Ballack, einen Manuel Neuer und wie sie alle heißen mögen. Die Beförderung eines Kollegen kurzfristig beeindruckend, insgesamt aber mit weit weniger Leistung verbunden, kurzum wiederum die Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes und ferner die schulische und studentische Bevorzugung eines Schülers mit viel Geld oder Einfluss als Sohn einer Elternsprecherin oder eines Monarchen, einer Monarchin. Ungerechtigkeiten im Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. In dem jesuanischen Gleichnis haben die Kurzarbeiter, die also nur eine Stunde gearbeitet haben, bei weitem weniger geschafft. Die Ungerechtigkeiten und somit auch das Murren der Langzeitarbeiter bleiben hier bestehen. Können wir diese Ungerechtigkeiten auflösen? Dazu müssen wir das sogenannte Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg noch einmal genauer anschauen. Das Gleichnis spielt in einem Weinberg, den wir uns ja hier in Rheinhessen gut vorstellen können, in Mainz und Umgebung. In meiner früheren Heimat im Sauerland wäre das nicht möglich. Da ist immer zu wenig Sonnenschein im Sommer und zu große Kälte im Winter, sodass Wein nicht gedeihen würde. Ich habe jemanden gefragt, Tagelöhner heute, ob auch heute Tagelöhner beschäftigt werden können und wie viel Geld sie dann bekommen. Diesen jemand habe ich zwar nicht gefunden, aber interessante Informationen im Internet entdeckt. Tagelöhner können für Gelegenheitsarbeiten wie das Mähen eines Rasen oder die Reparatur einer Waschmaschine beschäftigt werden. Sie bekommen dann etwa 50 bis 70 Euro. Ich habe aber noch etwas anderes entdeckt. Es wird dafür geworben, eine Art Aktivurlaub im Weinberg zu machen und bei der Weinlese mitzuhelfen, also wie die Arbeiter im Weinberg zu arbeiten. Da heißt es dann als Erntehelfer an die Mosel oder Saale-Unstrut. Die Abendsonne taucht die Weinberge in ein warmes goldenes Licht, bis sie schließlich als orangeroter Ball hinter den Hügeln am Horizont versinkt. Zeit für einen Sundowner. Wissen Sie, was ein Sundowner ist? Ich wusste es auch nicht. Wissen Sie es? Ein Wein am Abend, den man am Abend, also von Englisch Sun und Down, ein alkoholisches Getränk, das man bei Sonnenuntergang trinkt. Am besten mit einem Wein, der direkt von den Reben stammt, die um sie herum wachsen. Kaum ein Platz könnte dafür besser passen als die Terrasse einer Vinothek, um diesen besonderen Moment zu genießen. Bis so ein feiner Tropfen, jetzt kommt die Schattenseite, ins Glas kommt, steckt eine Menge Arbeit darin. Wollten Sie schon immer einmal bei einem Winzer dabei über die Schulter schauen, wie aus Trauben Wein wird? Wenn für die Weinlese Erntehelfer gesucht werden, ist das eine gute Gelegenheit für einen Aktivurlaub im Weingut. Die Weinernte ist Handarbeit und ein Knochenjob, doch genussvoller lassen sich auspowern und entspannen nicht verbinden, als bei der Weinlese mitzuhelfen. Große und kleine Weinregionen wie Pfalz, Rheingau, Franken oder Nahe laden dazu ein. Allerdings wird dann auch vor den Strapazen gewarnt und es wird empfohlen, am Schluss noch ein paar Tage Ruhe dran zu hängen. Man sieht an dieser Werbung und ihren Warnungen, was für ein Knochenjob dieser Job der Traubenlese gewesen sein muss und dass es keine Erholung ist, sondern nur insofern eine Art Urlaub, als die Teilnehmer in ihrem Beruf etwas ganz anderes machen als im normalen Alltag, etwa am Schreibtisch zu sitzen oder im Klassenzimmer vor Schülerinnen und Schülern zu stehen. Das Gleichnis im Einzelnen. Schauen wir uns nur noch einmal genauer das Gleichnis an. Da gibt es den Besitzer eines Weinbergs, der wohl die Weinlese vornehmen lassen will und dazu Arbeiter benötigt. Dieser Gutsherr geht herum und kommt zu einer Stelle, wo Leute, die als Tagelöhner arbeiten, stehen. Tagelöhner sind Arbeiter, die nur für einen Tag einen Job haben. Das gibt es auch heute noch. Ich habe das selbst einmal gemacht, nämlich in der Firma, wo mein Vater gearbeitet hat, habe ich einen ganzen Tag lang eine Maschine angestrichen. Ich kann euch etwas sagen, abends war das Trommelfell von den vielen laufenden und lärmenden Schraubenmaschinen ganz weit drin. Ich brauchte Stunden, bis ich wieder normal hören konnte. Damals gab es noch keinen, in den 70er Jahren gab es noch keinen Lärmschutz wie heute. Ich habe immer, also der Gutsherr beschäftigt also früh am Morgen um 6 Uhr die allerersten, mit ihnen vereinbart er einen Lohn von einem Denar, was damals relativ viel war, also heute etwa 50 Euro. Aber gerade so viel, dass der Tagelöhner davon einen Tag sich und seine Familie ernähren konnte, also genug zum Leben hatte für einen Tag. Um 9 Uhr kommt der Gutsherr erneut und beschäftigt weitere Arbeiter. Zu dem Lohn sagt er nur, dass sie sich schon einig würden. Die werden sich ja auch später nicht beschweren. So geht das im 3-Stunden-Rhythmus weiter bis 3 Uhr nachmittags. Zuletzt kommt der Gutsherr noch eine Stunde vor Feierabend, last minute sozusagen, und fragt die müßig Herumstehenden, warum sie nicht arbeiten würden. Als diese mit einer Verlegenheitsauskunft sagen, sie hätte niemand beschäftigt, schickt er auch sie noch in den Weinberg. Nach dieser Szene gibt es am Abend eine zweite Szene, als der Lohn durch einen Verwalter ausgezahlt wird. Das Gleichnis ist wie manche Gleichnisse zweigipfelig und weil der zweite Teil der wichtigere ist, achterlastig. Der Verwalter soll auf Anweisung des Chefs bei den Letzten beginnen. Das ist natürlich deshalb wichtig, weil so die Langzeitarbeiter den Lohn der Kurzarbeiter mitbekommen. Zu mir hat einmal ein Meister gesagt, als ich als Schüler arbeitete. Über Geld spricht man nicht, vermutlich, weil ich als Schüler weit weniger als die regulären Arbeitskräfte bekam. Als der Verwalter zu den Ersten kommt, werden die böse, weil sie viel mehr Lohn erwarteten. Stattdessen bekommen die Langzeitarbeiter genauso viel und genauso wenig wie die Kurzarbeiter. Aber der Gutsherr, der wohl in seinem Wohnbereich ist und von dort in diese Auseinandersetzung einbezogen wird, sagt so in Form einer ersten rhetorischen Frage, dass er den Langzeitarbeitern genau das ausgezahlt hätte, was er mit ihnen am Morgen vereinbart hatte, nämlich einen Denar. Mit einer zweiten rhetorischen Frage sagt der Gutsherr, dass er das Recht habe, mit seinem Geld zu tun und zu lassen, was er wolle. Und mit einer dritten Frage äußert er die Vermutung, dass es missgünstig sei, von den Langzeitarbeitern die Kurzarbeiter um den gleichen Lohn zu beneiden. Das Gleichnis endet so mit der Antwort des Unternehmers, dass er ihnen das bezahlt hätte, was ausgemacht war. Er geht also nicht auf ihre Beschwerde ein. Das Gleichnis hat einen offenen Schluss. Wir erfahren nicht, wie das Ganze weitergeht, ob die Langzeitarbeiter sich wohl oder übel mit dieser Lösung zufrieden geben oder ob sie weiter aufbegehren und sich möglicherweise an eine höhere Instanz wenden. Eine treffende Überschrift und der Sinn der letzten Verse, Matthäus 20, Vers 16. Meist wird diese Parabel das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg genannt. Das ist nicht sehr aussagekräftig. Wie könnte man es treffender nennen? Joachim Jeremias, ein Gleichnisexperte, hat den Titel gewählt, der gütige Arbeitsherr. Der Neutestamentler Rudolf Bultmann, einer der großen Theologen des 20. Jahrhunderts, spricht im Zusammenhang mit diesem Gleichnis von dem gleichen Lohn. Bei dem letzten Vers 16 von den Ersten und den Letzten, der auch bei Markus vorkommt, Markus 10, Vers 31, und zwar in ähnlichem Zusammenhang wie unmittelbar vor diesem Gleichnis, als letzter Vers 30 von Matthäus Kapitel 19, wo von dem Lohn der Jesusjünger gesprochen wird, spricht er von einem ursprünglichen, also Bultmann spricht von einem ursprünglichen freien Logion, einer ursprünglich mündlichen Äußerung, die den Sinn nicht trifft, da sie die Umkehr der irdischen Verhältnisse aussagt und nichts über den unterschiedslosen Lohn im Gottesreich enthält. Jener rätselhafte Vers von den Ersten und den Letzten, der hier gar nicht zu passen scheint, kann nicht auf die Reihenfolge der Entlohnung bezogen sein, die ja höchstens 5 Minuten ausgemacht haben kann. Und da die Kernaussage des Gleichnisses lautet, alle bekommen den gleichen Lohn. Nach Jeremias, der hier die überzeugendste Antwort liefert, war das Gleichnis bei Matthäus zu einem Gerichtsgleichnis umgedeutet worden. Die Ersten sollen sich davon machen, nimm, was dein ist und gehe heim. Nimm, was dein ist und gehe hin, heißt auch der Eingangschor, die Johann Sebastian Bach nach einem unbekannten Textdichter in der Kantate 144 des ersten Leipziger Jahrgangs über diesen Text komponiert hat. Die Letzten im Bilde, die Kurzarbeiter, also die Zöllner, Dirnen und Sünder, wie sie auch genannt werden, sind dagegen im Reich Gottes sehr willkommen und bekommen nicht weniger als die alteingesessenen Frommen. Wie auch immer dem sei, das Gleichnis hat die klare Botschaft, im Reich Gottes gibt es keine Privilegien, keine Hierarchien von Heiligen auf goldenen Stühlen sitzend, wie Marie-Louise Kaschnitz einmal dichtete, keinen besseren als die anderen. Auch unseren katholischen Geschwistern gegenüber müssten wir das einmal besonders betonen. Das Leben im Kloster ist zwar schön und gut, ich habe es ja von außen her im Kloster Marienstadt im Westerwald erleben können, als ich dort 6 Jahre lang an der dortigen Schule Lehrer für Latein, Griechisch und evangelische Religion war. Das Leben im Kloster ist zwar gut, aber nicht besser als das Leben eines jeden Christen. Der geistliche Stand ist nicht besser als der sogenannte Laienstand im Leben. Es gibt Christen, es gibt keine 2 Stände unter Christen und es gibt auch keine Privilegien. als ich im Vorfeld dieser Predigt einer guten Bekannten aus Uppsala in Schweden erzählte, dass ich bald predigen würde, kam die überraschende Frage, ob denn jeder, auch der Nichtpfarrer wie ich, predigen dürfe. Ich antwortete, nach Martin Luther gebe es das allgemeine Priestertum der Gläubigen. Das sei zwar schon zu Luthers Zeit nicht dahingegen realisiert worden, dass jeder, der es sich zutraute, predigen dürfe, aber das sei die wirkliche Konsequenz. Und diese Konsequenz hätten nun die Freikirchen vollkommen realisiert. In der katholischen Kirche dürfen zwar auch Nichtpriester, etwa Gemeindereferenten und darunter auch Frauen, predigen, aber die Eucharistie, das Abendmahl, das Wichtigste in der katholischen Messe, dürfen nur geweihte Priester vornehmen. Und deswegen spricht man auch dann bei einem Gottesdienst ohne Eucharistie von einem Wortgottesdienst. Das ist der Sinn, das ist also nur ein halber Gottesdienst. Die Bezahlung ist im Gleichnis, das ist eine ganz natürliche Reaktion, total ungerecht. Wozu kann das führen, wenn das zur Norm wird? Dann will ja keiner mehr arbeiten. Der Gutsherr ist Gott. Aber so ist Gott wie der Weingutsbesitzer in diesem Gleichnis, großzügig, selbst auf die Gefahr hin, dass seine Großzügigkeit falsch verstanden wird und dass er dabei Verlust machen wird. Oder so unpädagogisch wie im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Daher heißt es auch zutreffend, das Gleichnis ist wie ein Weinbergsbesitzer, nicht das Gleichnis ist wie bei einer Weinlese von Tagelöhnern, wie es die Kommentare vorschlagen. Als die christliche Gemeinde sind wir keine homogene Gruppe, sondern haben die unterschiedlichsten Leute unter uns. Ich finde es auch gut, dass ich das immer wieder hier in dieser Gemeinde spüre. Im Bild dieses Gleichnisses gesprochen, die Langzeitarbeiter und die Kurzarbeiter, keine der beiden Gruppen ist besser als die andere und beide haben den gleichen Lohn verdient. Mit meiner katholischen Schwiegermutter, die im vergangenen Jahr im hohen Alter gestorben ist, hatte ich oft eine Auseinandersetzung wegen dieses Gleichnisses. Ich kann das Gleichnis nicht verstehen, hat sie gesagt. Damit habe ich meine Schwierigkeiten. Ich habe dann mit der Rechtfertigungslehre Luthers geantwortet. Das Gleichnis bildet die Situation von Gott ab. Der Sünder hat bis zuletzt die Chance einer Rechtfertigung vor Gott. Selbst der schlimmste Verbrecher, selbst der schlimmste Serienmörder, selbst der schlimmste Nazi hat eine Chance. Gute Werke oder Leistungen spielen dabei nur eine geringe Rolle. Meine Schwiegermutter aber war Zeit ihres Lebens der Überzeugung, dass gute Werke wichtiger seien und hat daher mit dem Gleichnis in Matthäus 20 leider nichts anfangen können. Ich hoffe, es geht euch nicht wie ihr. Und wie ist das heute? Wer sind unsere Kurzarbeiter? Ich glaube, alle, die bürgerlich betrachtet minderwertig zu sein scheinen, etwa die vielen Ausländer, die vielen Farbigen in unserem Land. Als meine Frau aus Bangkok zum ersten Mal hier war, hat sie sich wegen ihres asiatischen Aussehens geschämt. Ich habe ihr dann klarzumachen versucht, dass sie deshalb keineswegs minderwertig ist. Vor Gott sind alle Menschen gleich. Versuchen wir uns daran zu halten und nicht in das Horn derjenigen zu blasen, die meinen, die vielen Flüchtlinge müssten alle wieder abgeschoben werden, selbst im Namen der christlichen Grundwerte einer Partei und ohne das Recht auf Asyl zu prüfen. Ich bin kein Anhänger der Partei von Angela Merkel. Angela Merkel hat mich aber als Kanzlerin tief beeindruckt, als sie 2015 verstärkt für die Flüchtlinge eintrat. Das war zutiefst christlich. Ihr Satz, den sie in der FAZ vom 15.09. schrieb, hat meine volle Zustimmung. Wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land. Ich wiederhole nochmal, wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land. Hier in unserer Gemeinde ist die Gemeinschaft mit den Christen aus dem Iran auch ein solches Zeichen. Tragen wir im Alltag zu dieser Gleichheit aller Menschen, indem wir denen helfen, die unsere Hilfe brauchen. In unserer heutigen Gesellschaft gibt es viel zu tun, um Mitmenschen zu helfen, wenn es darum geht, Menschen in unsere gemeindliche Mitte zu nehmen. Nicht nur die Flüchtlinge aus Afrika, Syrien und der Ukraine. Wir sind dann ganz in der Nähe von Jesus, der ja die Mitte unseres Glaubens ist. Ein gängiger Vorwurf gegen ihn war, dass er der Freund von Zöllnern und Sündern war. Dazu schreibt ein heutiger Theologe, mit dem ich enden möchte, in seinem Jesusbuch: Jesus gewährt den Zöllnern und Sündern, was ihnen die Mehrheitsgesellschaft verweigerte. Die Zugehörigkeit zu der durch die Nähe zu Gott kontinuierlichen Heilsgemeinschaft, deren religiöses Selbstverständnis unterschied sich von dem der Mehrheitsgesellschaft dadurch, dass sie sich zum einen als eine endzeitliche Heilsgemeinschaft verstand, deren empirische Erfahrbarkeit zum anderen durch Jesus von Nazareth gegeben war. Diese Konstellation impliziert, also die beinhaltet, einen Exklusivitätsanspruch, einen Ausschließlichkeitsanspruch, der seine Entsprechung in der Umkehrforderung findet, die Jesus gegenüber seinen Zeitgenossen erhoben hat. Auch von ihnen wurde verlangt, den Weg der Zöllner und Sünder zu gehen, indem sie an Jesus keinen Anstoß nehmen, sondern erkennen, dass der Zugang in die heilvolle Gemeinschaft der eschatologischen Nähe, der endzeitlichen Nähe Gottes, allein durch ihn vermittelt wird und die entsprechenden Konsequenzen daraus ziehen. Amen.